Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
Jack und Sam.
Yeah. Hallo Sam, wie geht es dir?
Hi, mir geht's gut, mir geht's gut. Ich freue mich auf eine neue Folge.
Ja, ich freue mich auch sehr doll. Ich sitze hier mit meinem alkoholfreien Wein und ich möchte dir einmal kurz, ich weiß, die Zuschauer können es nicht, Zuhörer können es nicht sehen, ich möchte dir mein neues Weinglas zeigen.
Oh, da ist ein Mond drauf in Gold mit so floralen Ornamenten, würde ich jetzt mal so sagen.
Ich weiß nicht, ob man, ob der Laden frecherweise ein Wein, also ein kein Weinglas als Weinglas verkauft hat, weil es ist ja gar kein Stiel dran und eigentlich ist das ja so das Ding beim Wein, dass man das hier oben nicht anfasst, sondern am Stiel, ne?
Ja, aber der hat das Bauchige und damit kann er trotzdem atmen, also er braucht den Stiel gar nicht.
Okay, muss alkoholfreier Wein überhaupt atmen?
Nein, das muss er nicht. Aber den kann er trotzdem als Weinglas verkaufen, weil das ist jetzt gerade voll, das sehe ich ganz, ganz oft, dass Weingläser ohne Stiel verkauft werden.
Wirklich?
Also dieses Bauchige, ja, das ist gerade
cool.
Voll das Ding.
Okay. Ja, ich bin gerade auf einem Geschirrtrip. Sagen wir es mal so. Ich habe die Welt des Geschirrs für mich entdeckt.
Ich auch. Ich habe hier auch mein kleines komisches Glas.
Das stimmt ja, Champagnerglas. Ist da denn jetzt auch Champagner drin?
Nee, da ist ein Rosé-Sekt drin. Champagner kann ich mir nicht leisten. Naja, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für alle lieben Nachrichten, die wir bekommen haben zu letzter Folge. Das war so herzerwärmend, wirklich. Diese ganze Geschichte um Gudrun, die Zerspanerin, war wirklich.
Oh mein Gott, ja! Wir haben
toll.
Sogar zwei Zeichnungen gekriegt. Erzähl erstmal, wie die Zeichnungen so waren.
Also die Zeichnungen waren einfach mega süß. Also, dass sich überhaupt jemand die Mühe macht, das finde ich sehr, sehr, sehr lobenswert und toll. Und es haben halt auch ganz, ganz viele geschrieben, ich habe das auch und ich habe das Gefühl gehabt, das haben einfach total viele. Und
Gudrun hat voll viele Kollegen.
Ja, und es ist irgendwie weniger kacke jetzt. Immer, wenn ich dieses Haar entferne, werde ich an diese Geschichte und auch an die anderen Leute da draußen denken, die das auch haben. Das ist richtig süß.
Voll viele haben mir auch geschrieben, sie haben nicht nur Gudrun, sondern haben sie noch so 20 andere Namen aufgezählt.
Ja, richtig gut.
Ich finde das erste Bild, da bist du ja, also du stehst da ja quasi so gezeichnet und neben, ihr müsst auf Instagram gucken, wenn ihr das sehen wollt. Sam hat das eine auch gepostet. Da stehst du da ja so gezeichnet und Gudrun steht quasi als Haar neben dir. Und da dachte ich so, oh süß. Und bei dem zweiten Bild musste ich mega lachen, weil Gudrun einfach beim Zersparen gezeichnet wurde. Ich habe richtig laut gelacht.
Ich pack das in die Jack und Sam Highlights.
Okay, cool. Sam, Frage.
Hast du einen Abfaktor?
Ja, ich hätte einen in petto. Aber ich würde dir den Vortritt gewähren, wenn du einen hast.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich so viele Abfaktor habe, dass ich dich gar nicht zu Wort kommen lasse.
Wenn du auch einen hast, dann erzählen wir heute beide einen Abfaktor.
Ja, das finde ich richtig gut.
Ja? Dann kommt jetzt der
Abfaktor.
Ladies first.
Ja, wer ist es jetzt?
Also du.
Sack.
Du trinkst Champagner.
Okay. Ich habe einen Abfaktor, den ich eigentlich mehr, den fand ich schlimmer früher noch. Wir haben ja schon mal ein bisschen über Kacken gesprochen auch.
Mhm.
Und dass man da so manchmal so ein Problem mit hat. Und ein großer, großer Abfaktor ist für mich, oder ein schambehaftetes Gefühl wird bei mir ausgelöst, wenn ich die Klospülung mehr als einmal betätigen muss.
Fuck, da habe ich mich vorgestern noch drüber unterhalten über das Thema.
Was? Ehrlich?
Ja. Yeah.
Naja, auf jeden Fall weiß ich noch ganz genau, früher zum Beispiel, wenn du ein Date hattest und du besuchst jemanden und dann bist du auf dem Klo und dann musst du halt groß und dann geht das beim ersten Mal nicht alles runter und dann musst du die Klobürste möglicherweise noch benutzen.
Anschubsen,
reinigen, keine Ahnung. Und dann machst du es ein zweites Mal und manchmal gibt es so einen frechen Köttel, der kommt dann nochmal hochgeschwapst und du denkst dir so, was geht bei dir? Und dann musst du noch ein drittes Mal, also drittes Mal ist Worst-Case-Szenario. Du stehst ja länger.
Boah, ohne Witz, drittes Mal direkt so, sorry, ich muss nach Hause. Das war das letzte Date.
Das ist so unangenehm. Oh, warum? Also Toilettenspülung benutzen, ja. Aber zweimal ist schon so,
oder du machst richtig hart Wasserverschwendung und machst einfach das Waschbecken an, damit die Klospülung nicht so auffällt. Ich wasche mir schon die Hände, niemand hört, dass gleichzeitig nochmal die Klospülung gedrückt wird. Das habe ich auch schon gemacht.
Ja,
hört natürlich jeder. Kommt drauf an. Ich würde sowas gar nicht mitkriegen, aber es gibt Menschen, die merken sowas.
Ja, ich würde es auf jeden Fall mitkriegen. Und es ist mir halt auch unangenehm, weil du hast ja diese 10 Sekunden Reload-Zeit, wie der Spülkasten wieder mit Wasser. Dann stehst du da so vor, wuppdiwuppdidu, schneller, schneller. Und denkst
Kriegst du sowas mit? Kriegst du mit, wenn jemand anders zweimal spült? Ich krieg das gar nicht mit, sowas.
Ich schätze schon. Also ich weiß es nicht, weil mein Freund kann 10-mal benutzen. Das wundert mich alles nicht, ja? Und deswegen ist mir das auch relativ schnurz. Aber wenn ich in so einer Date-Situation bin, oh, der musste jetzt aber groß. Aha, so wäre das bei mir.
Ja, ich hoffe immer, dass alle so wenig mitkriegen wie ich. Ich habe gerade über dieses Thema letztens geredet, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir davon in den Anfängen dieses Podcasts schon mal gesprochen haben, weil das ein großes Ding schon mal bei mir war. Und ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe, aber ich habe ja seit einiger Zeit, seit so einem halben Jahr, eine Putzhilfe, die manchmal einmal in der Woche oder alle 2 Wochen kommt. Ist ja auch völlig wurscht. Aber auf jeden Fall ist es so, früher war es, also voll viele Leute sagen so, ja, nach meinem Stuhlgang, da kann ich die Uhr stellen. Die wissen immer so, ja, morgens nach dem Kaffee gehe ich auf die Toilette. Und das war nie bei mir so, nie, nie, nie. Komischerweise ist es jetzt aber so bei mir. Es liegt vielleicht daran, dass ich etwas ballaststoffreich, also dass ich irgendwie gesünder esse oder so, keine Ahnung, aber auf jeden Fall weiß ich, wenn ich morgens gegessen und irgendwie ein Heißgetränk getrunken habe, muss ich auf die Toilette. Aber das ist bei mir gar nicht so eingespeichert. Bei voll vielen Leuten ist so voll das Routine-Ding. Bei meinem Freund ist es so komplett klar. Er weiß genau, okay, wenn morgen früh ein Termin ansteht, stehe ich eine halbe Stunde früher auf, weil ich muss noch auf den Pott. Das sowas ist, also wirklich, kacken gehen ist bei mir in keinster Weise irgendwie in mein Leben mit eingeplant. Das passiert einfach auf einmal, irgendwo, irgendwann. Und dann muss ich zusehen, wie ich damit klarkomme. Und diese Putzhilfe, die immer kommt, immer dann so, meistens so um 10 oder 11 Uhr. Und meistens ist das so die Uhrzeit, wenn ich mit meinem Brötchen und meinem Heißgetränk irgendwie vorm PC sitze und anfange zu arbeiten. Ja, und dann ist es halt wirklich jedes Mal so, dass ich auf die Toilette muss.
Oh nein, und dann ist sie da.
Ja, und das erste Mal, wo die gekommen ist, ist es wahrhaftig so gewesen, dass ich im Schlafanzug mit dem Bus ins Einkaufszentrum gefahren bin, um da kacken zu gehen, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. So, und jetzt war das aber so, ich versuche gerade so ein bisschen an meinem Charakter zu schrauben, an meinen Problemstellen. Und eine davon ist einfach, niemals zu sagen, was ich will oder was ich brauche. Und es war so, Mann, guck mal, mein Freund ist genauso komisch wie ich. Mhm. Ich gehe halt im Arbeitszimmer auf und ab. Weil ich konnte nicht mehr sitzen, Sam. Ich konnte nicht mehr. Es war wirklich so, ich brauche jetzt eine Windel oder irgendwas muss ich tun. Aber ich kann nicht mehr. Wirklich.
Hat der Stift schon gemalt?
Du bist so ein ekelig. Du bist so ekelhaftig einfach. Aber ja, der Stift hat schon gemalt. Und ich gucke meinen Freund an und ich sage, was soll ich denn tun? Was soll ich tun? Und er guckt mich an und er ist halt genauso ein feiger, introvertierter Mensch wie ich und sagt, ja, dann musst du ins Einkaufszentrum fahren.
Es ist einfach so absurd und es ist so witzig.
Jeder andere Mensch hätte gesagt, geh doch auf die Toilette, Mann. Und mein Freund sagt, er musste ins Einkaufszentrum fahren, weil er einfach genauso ist wie ich. Und ich dachte so, nein, ich will nicht mehr so sein. Ich will nicht mehr so sein. Ich verschwende doch jetzt nicht eine Dreiviertelstunde meiner Zeit, obwohl ich hier etwas in 20 Sekunden tun könnte. Ich möchte nicht mehr so sein. Und dann, oh Gott, und dann bin ich zur Toilette gegangen und habe halt gesagt, Entschuldigung, kann ich einmal kurz auf die Toilette? Und sie so, ja klar, und ist dann rausgegangen. Und sie hat halt, ich habe halt gesehen, wie sie sich vor die Tür gestellt hat und gewartet hat, weil sie natürlich
dachte.
Oh
nein.
Also nicht gewartet, aber sie hat sich halt so in den Flur gestellt. So.
Oh, wäre bei mir gar nichts
und
passiert.
Und es war dann so ein, ja klar, weil jemand, der in so einer Situation fragt, kann ich mal schnell auf die Toilette, will kurz Pipi machen. Weil im Grunde genommen, sind wir ehrlich, die meisten Menschen jetzt nicht auf diese Toilette gehen und Nummer 2 machen. Aber es war so, okay, komm, was wolle. Und dann habe ich halt ein Streichholz angemacht, habe gehofft, dass sie den Streichholz-Tipp nicht kennt. Und falls Leute nicht kennen, wenn du ein Streichholz verbrennst im Bad, dann riechst du gar nichts mehr. Also du riechst wirklich nur noch den Streichholz, egal was da passiert ist. Sogar wenn du Magen-Darm-Grippe hattest, riechst du nur diesen fucking Streichholz. Das ist total
voll gut, ja.
Und ich habe einfach gedacht, Jaco, was soll passieren? Ist menschlich. Und dann musste ich aber 2-mal spülen. Verstehst du? Da musste ich auch noch 2-mal spülen und ich war so, was will dieses Leben mir eigentlich noch für Challenges setzen in meinem Leben? Und dann bin ich so ganz, ganz schnell gegangen und bin ich ins Arbeitszimmer gegangen und mein Freund guckt mich an und ich habe so gesehen, in seinen Augen dass er so dachte, sie ist krass. Weil er ist ja ganz, da müssen jetzt 50 Türen zwischen mir und ihm liegen, bevor der auf die Toilette kann. Und ich glaube, so er war schon ein bisschen beeindruckt von mir.
Aber ich glaube, ich hätte eher das gemacht, als ins Einkaufszentrum zu fahren, weil im Einkaufszentrum, da ist es ja so, dass oben und unten meistens an den Türen so Luftspalte sind.
Ja.
Und das kann ich nicht. Da stimmt schon mein Chi nicht mehr. Da ist dann Game Over. Das geht nicht. Ich brauche absolute Einsamkeit.
Das Thema hatten wir schon öfter. Ich bin, was das angeht, eigentlich recht entspannt. Solange, weil ich eigentlich kann man es ja immer halbwegs so hinkriegen, dass niemand mitkriegt. Also ich zumindest, ich befinde mich ja auch meistens nur maximal 10 bis 20 Sekunden auf der Toilette für Nummer 2 wie Nummer 1. Das heißt, zeitmäßig falle ich schon nicht auf. Das heißt, alles, was da aus mir rauskommt, ist einfach schön, dass die ersten 15 Minuten unseres Podcasts sich ums Kacken drehen.
Klassiker.
Da kann sich nichts groß verteilen, auch an Gestank. Verstehst du?
Ja, das stimmt.
Das geht alles ganz ratzifatzi. Aber
ich bin
eigentlich
so hart dafür, wirklich.
Der Streichholzgeruch und das Doppelspülen, das verrät mich dann am Ende.
Wir sind aber so bescheuert, weil jeder geht kacken, jeder muss lange oder kurz und jeder stinkt die Bude voll. Und wir sind alle voll so, oh nein, schäm. Also das sag ich jetzt, ich bin diejenige, die am liebsten im Erdboden versinken würde, wenn sie das macht. Ganz, ganz furchtbar.
Ja, umso offener man damit umgeht. Also ich habe Freundinnen, die gehen voreinander aufs Klo. Ich verstehe, wenn man das in einer Beziehung nicht macht, um vielleicht noch so ein bisschen sexual Vibes offen zu halten und dass man sich nicht ganz so vertraut wird, dass man jetzt nicht vielleicht, wenn man den nackten Popo sieht, direkt ans letzte Geschäft denkt. Aber eigentlich finde ich es ganz cool, wenn das unter Freunden oder in der Familie, obwohl auf der anderen Seite muss es denn sein. Aber halt so eine krasse Scham ist scheiße, weil die einhemmt. Also ist es scheiße ab dem Zeitpunkt, wo man nicht auf die Toilette geht und Bauchschmerzen in Kauf nimmt und sich das Gehirn das dann so abspeichert, ne? Nisse?
Ja, das bin ich. Ja. Ich hatte einmal noch die Situation, da sind wir jetzt noch nicht ganz, also die sage ich jetzt noch mal einmal ganz kurz, ich hatte einmal das Problem, ich war 5 Tage in Berlin auf einer Konferenz und ich musste da arbeiten und ich hatte richtig Bauchschmerzen, war so lange nicht auf Klo, dass ich meine Beine nicht mehr anheben konnte, weil ich habe richtig krass wirklich so Verstopfung gehabt, ich konnte nicht mehr. Und dann war ein Vortrag bei dieser Konferenz und habe gesagt, okay, jetzt nehme ich ein Abführmittel. So, und dann habe ich ein Abführmittel genommen, während alle in diesem Saal waren und den SprecherInnen zugehört haben.
Große Pläne auf großen Veranstaltungen.
Richtig, ich war out of order, weil ich solche krassen Bauchschmerzen hatte. So, und dann war ich da und war auf diesem Klo und dachte so, geil, ich nehme das jetzt, das wirkt 10 Minuten, ich stehe da, ich chill, das keiner da und dann lasse ich so richtig die Sau raus. Ich nehme das und ich merke, fuck, das wirkt sofort.
Really?
Ja, in einer Sekunde. Also es wird anal eingeführt, das ist ein Gel, das wird dann so rausgespritzt und das ist sofort, hast du das gemerkt, ich musste sofort aufs Klo. Und in dem Moment gehen die Türen auf und es kommen 2 Frauen rein.
Nein, Sam, mach mich doch nicht fertig.
Was habe ich gemacht? Statt das zu ignorieren und so lange auszusitzen und zu warten, bis die weg sind, habe ich meine Hose wieder angezogen und habe die nächste Toilette gesucht. Und ich bin so gegangen wie in einem Film. Bis zur nächsten Toilette, die war besetzt. Ich so, fuck, ich sterbe. Und du musst es... Man kann dieses Gefühl nicht beschreiben, wenn man Abführmittel genommen hat. Das ist wirklich heftig.
Und ich habe schon mal einen Einlauf bei der Fastenkur gekriegt. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und also du musst nur eine Sekunde die Konzentration verlieren und du hast dir die Hose eingeschissen.
Richtig. Und genau dieser Moment war. Und in der Zeit bin ich nochmal zurück aufs andere Klo gegangen. Und dann waren die weg, beziehungsweise ich erinnere mich nicht mehr. Es war so, ich kann nicht mehr. Es ist mir scheißegal. Und dann hörte sich das so an. Und wir hatten schon mal diese Durchfallgeschichte, glaube ich, wie bei dir, bei deinen Schwiegereltern in Spee damals. Wo du einfach nur denkst, scheiße, ich hoffe, das hört niemals jemand. Das ist das Ekeligste.
Es ist einfach so schrecklich gewesen und ich dachte, oh mein Gott. Ey, kannst du dir vorstellen, dass das, was da passiert, mal eine richtig sexy Käsepizza gewesen ist?
Okay, jetzt, ich habe es überlebt, mir ging es danach viel besser, es hat geholfen. So.
Sehr gut. Ey, Sam, ich möchte meinen Abfaktor nicht erzählen, weil da kommen wir jetzt vom einen medizinisch ins andere und danach sind wir einfach die ekligsten Frauen der Nation.
Da bin ich ganz doll für. Erzähl.
Gut. Ja, wow. dann kommen wir mal zu meinem Fungi.
Hast du Fungi gerade?
Ja.
Warum? Also,
ja, ich bin ganz doll sauer, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich hab dir doch jetzt, also zur kleinen Vorgeschichte für Leute, die vielleicht nur diesen Podcast kennen, aber mich nicht auf Social Media. Ich habe mal ein YouTube-Video zum Thema, ich finde alle Wörter außer Fungi eklig,
Scheidenpilz
gemacht, ja. Ich hatte nämlich richtig, richtig lange Probleme mit und hatte das
ich
chronisch.
Auch, by the way.
Ja, genau. Und wir haben uns ja immer drüber ausgetauscht und irgendwie ging es nie weg und es wird immer schlimmer. Und irgendwann war ich so weit, dass ich das echt zweimal im Monat hatte. Also immer mit dem Hormonanstieg und Abstieg im Zyklus quasi. Und dann habe ich das letztes Jahr wirklich sehr intensiv bekämpft mit und habe eine Darmkur gemacht, 2 Monate, bla bla bla. Und bin das komplett losgeworden. Also ich weiß nicht, ob du das unterschreiben kannst, aber es ist wirklich so. Alles untenrum fühlt sich anders an in dieser Zeit, wo ich weiß, also es ist wie so ein Sicherheitsgefühl. Ich habe da so ein Gefühl, okay, das ist gesund, egal was ich tue, ich kann nichts kriegen. Das hatte ich damals immer und das hatte ich jetzt danach auch. Also ich war so immer safe und habe das nie gekriegt und es war egal, welche Unterwäsche ich anziehe oder ob ich Duschgel benutze oder nicht. Ich wusste einfach so, okay, da ist alles gut.
Gute Phase.
Ja, und dann war ich auf diesem Workshop in Thailand, von dem ich dir erzählt habe, dieser Orgasmic Woman Workshop, bla bla bla, der richtig, richtig toll war. Also ich will nichts Negatives sonst darüber sagen, es war wirklich ein ganz einmaliges Erlebnis, aber da hat man quasi so gelernt, dass man so Verspannungen und Milien und was weiß ich was entfernen kann, wenn man regelmäßig quasi seine Mumu massiert.
Mhm.
Genau. Und
was für Milien?
Wenn du, wow, jetzt wird's echt, jetzt gehen
wir ins
Detail.
Ich kenne das im Gesicht.
Jetzt geht man ins Detail. Wenn du deine Mumu in die Hand nimmst, also zum Beispiel deine inneren Schamlippen oder so, und das so gegeneinander reibst und da ist so eine sandige Textur unter der Oberfläche, da so zwischen.
Unter der Oberfläche, also ja, im Gewebe.
Im Gewebe, genau, wenn da so Kügelchen sind, das können Milien sein. Das haben eigentlich, ehrlich gesagt, 95% aller Frauen.
Habe ich noch nie drauf geachtet.
Und in der traditionellen, ich weiß nicht, ob das alles so stimmt, ich gebe dir jetzt einfach wieder, was mir auf diesem Workshop erzählt wurde. In der traditionellen chinesischen Medizin sagt man, dass die sexuelle Energie besser fließt, wenn man diese Milien entfernt, weil das abgelagerte Eiweißelemente sind, die weg sollen, wie Pickel quasi. Ja, und naja, da sollte man das dann halt machen, also jeder für sich einzeln, ganz intim, mit diesem Kokosöl, also mit Kokosöl sollte man das machen. Und ich war schon ganz, ganz skeptisch vor diesem Workshop, dass ich mir da Kokosöl hinschmieren sollte und habe mir das dann aber so schön geredet, weil ich wusste, manche sagen auch, dass Kokosöl, dass man es draufschmieren soll, wenn man Fungi hat.
Ich mache das auch, ich finde das super.
Ja, turns out, ich habe einen richtig fetten Fungi davon gekriegt.
Krass.
Und habe dann dieser Frau geschrieben, als ich noch da auf der Insel war und habe gesagt so, ja, ich bin mir jetzt unsicher, wovon das kommen kann. Hast du da Erfahrungswerte mit? Ich weiß jetzt nicht, woran es liegen kann. Und hat sie geschrieben, ah, okay, das kommt bestimmt vom Kokosöl. Kokosöl ballert so bei voll vielen Leuten den pH-Wert um. Und dann kommt's halt dazu, hol dir einfach Fluconazol hier auf der Insel, bla bla bla. Das ist alles, was ich schon kenne. Aber ich war irgendwie sauer. Also sie hat mir auch geschrieben, sie benutzt nur Traubenkernöl und gar kein Kokosöl, weil sie davon auch einen Fungi kriegt. Und da war ich
das
richtig.
Das ist ja total dumm.
Ja, also ich muss sagen, ich bin ein ganz großer Fan von dieser Frau und ich finde diese Kurse wirklich cool, aber diese Info hätte ich gern vorher gehabt, weil das so eine Riesenbelastung in meinem Leben war. Und jetzt ist es halt, dass ich es seit diesem Urlaub schon wieder dreimal hatte und das war erst im Februar. Und jetzt kann ich diese gesamte, jetzt habe ich heute eine 20er Packung Fluconazol besorgt, habe Cremes besorgt und habe mir wieder eine Darmkur für 3 Monate besorgt, damit ich das wieder komplett loswerde. Und es hat mich schon abgefuckt, weil das hätte ich mir jetzt alles sparen können, wenn ich mir kein verficktes Kokosöl an meine Mumu geschmiert hätte.
Witzig, das ist voll krass, dass das so unterschiedlich wirkt. Also ich benutze das nicht zum Bekämpfen von Pilz, sondern wenn man mal so eine Trockenheit spürt oder so, benutze ich das total gerne, weil ich das Gefühl habe, das ist so ein natürlicher, wie nennt sich das? Ja, so ein Öl, was eine Geschmeidigkeit irgendwie hervorbringt, so eine, wenn du irgendwie dieses Trockenheitsgefühl hast. Und ja, ich find's voll spannend, dass das dann für dich so jetzt so doof geworden ist, weil ich verbinde Kokosöl voll mit sowas Positivem, so, weil ich denke, ah ja, das ist dann wieder so weich und soft und glatt und fühlt sich wohl an.
Es kommt wahrscheinlich wie auch bei allen anderen Sachen auf den Hauttyp an. Ich habe zum Beispiel gar keine Trockenheit da unten. Und vielleicht ist es dann einfach ein too much oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, freue ich mich auf meine Kuren jetzt.
Ich finde es auf jeden Fall auch heftig, weil es halt ein Kostenfaktor. Eine Darmkur ist halt auch super teuer. Diese ganzen Medikamente, die man sich da ständig holt, da ist viel, viel Geld für draufgegangen insgesamt, wenn man wieder so richtig gesund werden will.
Ja, vor allen Dingen, ich benutze ja immer diese Omnibiotic Flora Plus, plus Inulin. So eine Packung kostet, glaube ich, 35 Euro. Ich nehme die aber 3 Monate am Stück und den ersten Monat morgens und abends.
Das ist super.
Also es sind, ja, keine Ahnung, wie viel, ich weiß nicht, wie viele Packungen das sind, aber es sind auf jeden Fall über 100 Euro, die das kosten.
Aber meine, das hilft ey, halt echt gut, ne?
Ja, deswegen, das war mein Abfaktor. Sam, sollen wir den ersten Zettel ziehen, nachdem wir 23 Minuten über Kacken und
Scheidenpilz gesprochen haben? Ja. Jaco, was war denn dein besonderstes Urlaubserlebnis?
Ja.
Gab es da so ein Erlebnis für dich?
Also, ich habe 2 Erlebnisse, die mir eingefallen sind. Also, ich habe dieses Thema vorher schon mal gesehen. Und ich finde, dass die Geschichte ein bisschen skurril ist, die mir eingefallen ist. Also das Witzige ist, stopp mich, wenn ich dir das schon mal erzählt habe, ja?
Mhm.
Ich habe mal meinen Freund gefragt, also mit dem ich ja immer reise, was würdest du sagen, ist eigentlich so das mit das schönste Erlebnis, so das krasseste Erlebnis, was wir bisher hatten? Und ich war so überrascht, weil er dieselbe Antwort gegeben hat wie ich.
Ach was.
Und es, ja, und das war so, wow, krass, okay. Und zwar ist es der Moment gewesen, als wir sehr, sehr doll krank auf Reisen waren.
Oh ja. Wo wart ihr da?
Wir waren in Thailand das allererste Mal. Also wir waren sowieso beide das allererste Mal außerhalb von Europa. Das ist unsere erste Fernreise gewesen. Und das war natürlich ein sehr intensives Erlebnis für uns. Und ich würde sagen, so als das letzte Drittel angefangen hat. Ich glaube, wir waren 3,5 Wochen unterwegs und als die 2. Woche vorbei war und wir auf Koh Samui angekommen sind, haben wir einen Shake getrunken und der hat leider unseren Urlaub ein bisschen umgekehrt. Es ging dann los, dass ich ganz, ganz doll Bauchschmerzen gekriegt habe und total überfordert war und dann sind wir nach Hause und dann waren die Bauchschmerzen weg und das war dann so ein ganz komisches Fieberspiel. Die Leute, die schon mal irgendwas ganz schlimm Entzündliches im Körper hatten, kennen das. Man nimmt irgendwie fiebersenkende Mittel, weil ich hab gedacht, ich habe einen Sonnenstich oder sowas.
Mhm.
Und die Mittel konnten aber das Fieber nicht senken. Also das, ja. Genau, weil das Fieber wahrscheinlich eigentlich irgendwo bei sonst wo wäre und ich bin aber einfach nicht runtergekommen mit der Temperatur. Naja, long story short, ich hatte eine Darmentzündung. Also es war halt nicht so, dass ich einfach nur Durchfall gekriegt habe und mich übergeben habe, sondern das, was ich da gegessen habe, hat in meinem Darm eine starke Entzündung hervorgerufen.
Mhm.
Ja, dann wären wir wieder beim Darm. Naja, auf jeden Fall bin ich dann damals ins Krankenhaus auf Koh Samui gefahren. Ja, und da wurde ich dann untersucht, mir wurde Blut abgenommen und dann bin ich mit Antibiotikum nach Hause geschickt worden. Also ich hätte auch da bleiben können, aber es wäre halt mega teuer gewesen und die haben mich dann halt mit Antibiotikum nach Hause geschickt, haben gesagt, ich habe eine Darmentzündung. Ja, und dann lag ich halt 3 Tage im Bett und mir ging es richtig, richtig schlecht. Also ich war mir nicht sicher, ob ich eventuell sterben könnte.
Oh Gott, schrecklich.
Ja, also es war wirklich, ich habe sehr, sehr viel fiebersenkende Mittel genommen, weil ich Angst vor diesem hohen Fieber hatte. Und trotz dieser fiebersenkenden Mittel bin ich kaum unter die 40 Grad gekommen. Und ich war die ganze Zeit in so einem Delirium auch irgendwie. Also ich bin noch nie so krank gewesen. Das war total krass einfach, wie so hoch. Ich hatte noch nie vorher so hohes Fieber. Und das Fieber war eigentlich so das Problem. Und das Ding ist, dass ich war das erste Mal auf so weit weg. Und ich konnte nicht einordnen, wie sehr ich jetzt dieser Untersuchung vertrauen konnte. Mhm. Ich konnte überhaupt nicht einschätzen. Ich hatte gar kein Wissen darüber, wie ist das Gesundheitssystem dort in diesem Land. Und das, was die bei mir gemacht haben, das ist schon alles so richtig gewesen. Aber in meinem Kopf waren voll die Zweifel. Was ist, wenn ich eine Darmentzündung habe, aber ich habe eine Blinddarmentzündung und ich habe so hohes Fieber, weil dieser Blinddarm, was ist, wenn der heute Nacht platzt? Solche Gedanken habe ich mir gemacht und ja, da habe ich dann damals, das weiß ich noch, in der dritten Nacht, da ging es mir so schlecht, da habe ich dann in Deutschland angerufen und habe beim Tropenmediziner in Deutschland angerufen und der hat mir dann empfohlen, ich soll die fiebersenkenden Mittel eine Nacht weg, also erstmal weglassen, weil er sagt, Sie sind ein erwachsener, aber noch junger Körper. Ihr Körper schafft das.
Okay.
Und vielleicht braucht Ihr Immunsystem einfach gerade diese Energie, um quasi gegen diese Entzündung anzugehen.
Ich fühle das gerade so heftig, ich habe richtig Gänsehaut. Das finde ich richtig, richtig krass.
Es war auch richtig, richtig krass. Und dann habe ich diese fiebersenkenden Mittel weggelassen. Und ich weiß nicht, wie hoch mein Fieber war. Es war irgendwie knapp bei, ich weiß nicht, ob es schon bei 41 oder so war. Ich weiß jetzt nicht, ab wann. Es ist leider schon ein bisschen länger her, aber es war wirklich in so einem Bereich, wo ich gedacht habe, wow, wann ist die Grenze, wann ist die Grenze, wann das hier gefährlich wird? Ich konnte es halt nicht einschätzen, weil man hört immer so, sobald jemand irgendwas mit einer 4 davor sagt, ist man so, wow, aber man weiß dann, man liegt dann da so und denkt so, was war es nochmal, 41, 42, 43, ich weiß es nicht, weil ein Grad macht halt aus, ob du tot bist oder nicht, ne? Und ich hatte richtig doll Angst und neben mir lag mein Freund, der auch Magen-Darm hatte, aber so normal, sage ich jetzt mal. Und das Problem war halt, wir wussten uns kaum zu helfen, weil unser Bungalow war quasi unten am Meer, aber um hoch zur Straße zu kommen, musste man so einen richtig weiten, hohen Weg Stufen gehen. Und wir waren beide so krank, also ich war so krank, dass ich wirklich mit keinster Kraft aus Übung der Welt da hochgekommen wäre. Ich wäre nicht da hochgekommen. Also hat er sich einmal quasi am Tag da hochgequält, um irgendeinem Lieferanten Wasser und Pizza entgegenzunehmen. Und wir wussten uns überhaupt nicht zu helfen. Und ich habe wirklich gedacht, wenn ich hier sterbe, das überlebt der psychisch nicht. Der wird, den kannst du einweisen dann, wenn der in Thailand bei seiner ersten Auslandsreise irgendwie morgens neben seiner toten Freundin aufwacht. Solche Gedanken habe ich mir die ganze Zeit gemacht. Also ich hatte
war das denn am Anfang eurer Reise direkt?
Nee, das war im letzten Drittel.
Ach, im letzten Drittel, genau, stimmt.
Ich hatte solche Angst damit, was für ihn da passiert, weil ich habe gedacht, okay, wenn es mit mir ist, dann ist es halt vorbei, so. Aber was wird dann mit diesem Menschen, weil umgekehrt die Situation, oh mein Gott, das darf ich mir gar nicht vorstellen. Und nach so einer richtig krassen Nacht, also ich hatte so hohes Fieber, ich erinnere mich wirklich nur noch an so Bruchstücke, ich habe auch meine Wahrnehmung so richtig verzerrt, also meine Umgebung so richtig verzerrt wahrgenommen und habe die Klimaanlage auch wahrscheinlich ungünstigerweise, aber die ganze Zeit auf mich drauf halten lassen, weil ich habe alles nass geschwitzt, ich war klitschnass und am nächsten Morgen ging es dann steil mit mir bergauf.
Toi, toi, toi.
Also ich habe wirklich so eine krasse Fiebernacht irgendwie gebraucht wohl, also der Arzt lag wohl richtig, keine Ahnung, I don't know. Und danach, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber es hat so ein krasser Kontrast stattgefunden. Also mir ging es so schlecht, dass alles, was danach passiert ist, so krass toll war.
Oh.
Also ich habe irgendwie hinten bei meinem Freund auf dem Roller gesessen und wir sind da über die Insel gefahren. Einfach nur so eine blöde Straße, wo es gar nicht schön war. Und alles war so schön, weil ich so dankbar war, weil ich wirklich gedacht habe, mein Leben ist in Gefahr. Und auf einmal ich war so dankbar einfach. Ja. Und allein die Tatsache, dass ich gesund war und auch so die Verbindung, die ich da zu meinem Freund so gemacht habe, also so wirklich, okay, krass, wir leben beide noch. Also es ist wahrscheinlich total übertrieben. Wäre da Mediziner bei gewesen, hätte der gesagt, man chillt eure Base, alles ist gut. Aber für uns war das ganz, ganz schlimm.
Und ich finde, Fieber löst auch immer so eine psychische Labilität aus. Das ist bei mir immer so.
Stimmt, total, total. Ja, und irgendwie, obwohl das so schlimm war, war das irgendwie voll das krasse Ding, die krassen Tage, wo wir so zusammen durchgegangen sind und mit so viel, keine Ahnung, wir sind so krass positiv und lebensdankbar nach Hause gekommen. Das hat so noch so einen richtig krassen Turning Point irgendwie.
Ach krass, wie gegeben. Schön.
Ja, und deswegen ist das so, fand ich das so verrückt, weil ich gedacht habe, krass, das war echt so mit der schönste Moment, aber nur wegen diesem krassen Kontrast und dieser Dankbarkeit, die das hervorgerufen hat.
Es heißt ja auch, das ist das besonderste Urlaubserlebnis, nicht zwangsläufig das schönste, aber das ist ja schon sehr nah dran.
Ja, manchmal, ne, also wenn bei mir ganz ist es schrecklich genauso. War, ne, also Kontraste lösen ja so ja. Glücksgefühle aus, ne? Umso beschissener was ist, umso besser ist alles danach, also.
Absolut. Ja. Und Gesundheit ist so krass, wenn man unterschätzt es ja so heftig, wenn man gesund ist.
Ja,
weil man weiß es nicht zu schätzen, wenn man super gesund ist, aber.
Weil der Kontrast so lang her ist, wenn du weißt, wie es ist, wenn es richtig bekackt ist.
Ja, absolut, absolut.
Und Mann, was habe ich gekackt? Aber Sam, was ist denn dein besonderstes Reiseerlebnis?
Da bin ich mir mit meinem Freund auch sehr einig. Ich glaube, das war so besonders, da haben auch unsere Mütter noch was von und ich werde das für immer weiter spreaden an diese Welt. Wir haben eine Rundreise gemacht in Portugal mit dem Auto. Also 10 Tage nur sind wir von Faro nach Lissabon und zurück und irgendwo angehalten. Wir haben vorher nicht gebucht und sind dann immer da angehalten, wo wir geglaubt haben, dass es schön sei und auch ein Airbnb oder was Vergleichbares gefunden haben. Und ganz am Ende der Reise, da waren wir wirklich, die letzten 2 Tage haben wir, glaube ich, in Lissabon verbracht, mussten wir zurück nach Faro, weil wir von da aus zurück nach Deutschland geflogen sind. Und der Flug ging irgendwie um 14 Uhr und wir haben gesagt, ey, total entspannt, die Fahrt geht 2,5 Stunden, wir fahren irgendwie um 9 Uhr los oder um 8 Uhr sogar, tanken das Auto, fahren dahin, alles ist easy. Und ich bin das Auto zurückgefahren. Und dachte dann, kurz bevor ich Lissabon verlassen habe, kurz vor dieser großen Brücke, die 1000 Trilliarden Spuren hat und übelst lang ist, musste ich nochmal tanken. Und dann habe ich getankt und in Lissabon, in Portugal oder in ganz vielen Ländern ist Benzin und Diesel heißt Gasoleo und Gasolina.
Mhm.
Und ich habe das nicht auseinanderhalten können und ich habe in meinen Diesel Benzin getankt. Oder andersrum, das Schlimmere von beidem.
Okay.
Und dann habe ich das Auto randvoll getankt mit dem falschen Kraftstoff.
Fuck.
Und dann sind wir losgefahren und nach ungefähr 1 Kilometer bleibt das Auto auf der Schnellstraße Richtung Autobahnauffahrt stehen. Es war so eine Schnellstraße, genau. Und ich dachte nur so, fuck. Und dann gucke ich auf dem Kassenbon, was habe ich getankt? Dann habe ich es im Internet eingegeben. Ich so, fuck, fuck, fuck. Und dann habe ich rausgefunden, ich habe das Falsche getankt und ich wusste, ich komme aus dieser Situation nicht raus.
Kurze Frage, war das ein Mietwagen?
Das war ein Mietwagen. Und für mich war klar, so, klar, ich habe die loweste Versicherung, das ist Eigenverschulden. Ich war Studentin,
du kommst ins Gefängnis, das war ganz klar.
Ich komme ins Gefängnis, auf jeden Fall. Ich muss den Wagen bar bezahlen, sonst komme ich hier nicht zurück nach Deutschland. Naja, auf jeden Fall sind wir dann rechts angehalten und ich habe geheult. Die Türen haben wir alle aufgemacht, es war schon super heiß, obwohl es ganz früh war. Und dann war eine Frau, die ist an uns vorbeigegangen oder ist stehen geblieben und meinte, kann ich euch helfen auf Englisch? Und in Lissabon ist es teilweise wirklich schwierig gewesen, mit älteren Leuten Englisch zu sprechen. Und sie sprach mich an und ich dachte nur so, boah, verpiss dich, ich will jetzt mit niemandem reden. Und sagt, kann ich dir helfen? Dann habe ich nur gesagt, ich habe falsch getankt, ich muss zum Flughafen, bla bla bla. Letztendlich hat diese Frau mit uns, ist zur Werkstatt gegangen, hat auf Portugiesisch mit Werkstattleuten gesprochen, also mit Handwerkern, um uns das Problem zu schildern. Die Frau war so alt wie unsere Mütter, so ich sag mal Mitte, Ende 50. Eine ganz, ganz liebe Frau. Ich habe immer wieder Heulkrämpfe gekriegt. Das Ganze hat sich über mehrere Stunden gezogen. Und irgendwann ist ein Mann gekommen, dessen Auto sah aus wie von, keine Ahnung, 1960 und zwar nie gesäubert oder sonst was. Das war ein Handwerker wie aus einem alten Verbrecherfilm. So sah das aus, so sah dieses Auto aus, so sah dieser Typ aus. Und er hat dann tatsächlich mit uns hinten die Hinterrücksitze ausgebaut. Unter den Hintersitzen ist der Tank. Das kannst du dann so aufdrehen und dann hat er wirklich wie in einem Film mit einem Schlauch das angesaugt, dieses Benzin, und hat es in einen Eimer gedingst. Ich habe ja voll getankt.
Das kenne ich früher von meinem Aquarium, so hat man das Wasser ausgetauscht.
Richtig, nur dass es halt ekelhafter Kraftstoff war. Und wenn das Auto, keine Ahnung, wir haben das auf jeden Fall irgendwie leer gekriegt. Und ich konnte die ganze Zeit das nicht fassen und ich hatte so eine Angst und die Frau hat mich immer beruhigt und hat mir dann Fotos auf ihrem Handy von ihren Kindern gezeigt und so weiter und so fort. Und ich konnte diese, ich kann bis heute nicht sagen, wie dankbar ich dieser Frau bin, weil ich das so geschätzt habe.
Der Moment
habe.
Ist da.
Der Moment ist, die war so nett, die war so nett. Und dieser Handwerker war so nett. Ich habe dem 100 Euro in die Hand gedrückt. Mehr hatte ich nicht mehr. Das war mein restliches Überbleibsel. Die Frau hat gar nichts von mir gekriegt. Die hat von mir eine Umarmung genommen. Die hat auf der Arbeit angerufen. Die hat bei der Post gearbeitet und hat ungefähr 4 Stunden mit uns da ausgeharrt. Und dann hat sie das Auto mit uns noch sauber gemacht. Das sollte ja so sein, dass diese Mietwagenfahrer das nicht merkt, weil ich hatte Angst, dass ich diesen Neuwagen, der gerade 400 Kilometer, als ich ihn abgeholt habe, runter hatte, dass es alles verschleiert bleibt. Das sollte keiner mitkriegen, aber es hat total doll nach Benzin gestunken. Und es war so, es war auf einem Samstag und ich hatte montags einen richtig wichtigen Job, an den ich vertraglich gebunden war. Ich musste ganz wichtig in Deutschland sein und ich durfte diesen Flug nicht verpassen. Und in Portugal hast du eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 120, glaube ich, oder 130. Darfst du nicht schneller fahren?
Das ist ja überall so.
Ja, und auf jeden Fall war das Auto dann, wir haben es wieder zum Laufen gekriegt. Wir haben es wirklich wieder zum Laufen gekriegt. Wir waren da zu viert, es hat geklappt. Es hat zeitlich geklappt und wir haben es angekriegt, das haben wir alles an der Seite von der Straße gemacht. Und es war richtig, richtig krass, weil er meinte so, boah, früher waren die Autos noch viel geiler, das war wenigstens so richtiges Handwerk, heute ist alles mit Elektronik, da blickt ja kein Mensch mehr durch, pipapo. Wir haben uns bedankt, wirklich von Herzen bedankt, sind losgefahren und sind über die große Brücke in Lissabon gefahren. Für mich ist das ein richtig fettes Ding. Und dann bin ich nochmal mitten auf dieser Autobahn stehen geblieben. Auf dieser Brücke. Mitten auf dieser Brücke. Und dann dachte ich, fuck, fuck, fuck. Alle Lampen haben geblinkt und geblinkt. Und ich bin rechts ran. Und dann ist ein russisches Pärchen neben uns angehalten und hat wieder gefragt, kann ich euch helfen? Und wir so, wir wissen nicht, was da los ist. Und dann haben die gesagt, vielleicht ist es einfach das Kühlwasser. Und wir hatten nur Cola im Dingens. Wir konnten nichts kühlen. Und dann hatten die eine Flasche Wasser, stilles Wasser, und das haben wir ins Kühlwasser reingefüllt. Und dann ging das Auto. Und dann bin ich innerhalb von, was normalerweise 2 Stunden gedauert, 1 Stunde in Lissabon am Flughafen gewesen. Wir durften unser Gepäck nicht mehr mit reinnehmen, mussten extra zahlen und so weiter und so fort, weil alle haben im Flugzeug auf uns gewartet. Das war so krass. Wir haben im Flugzeug gesessen.
Das ist so schön und stressig gleichzeitig, diese Geschichte.
Es war so, so stressig. Wir waren die ganze Zeit so unter Stress. Wir mussten das Auto noch voll tanken und zur Mietwagenstation bringen. Hoffen, dass das keiner checkt, dass wir dieses Auto komplett auseinandergebaut haben, 3 Stunden zuvor. Es hat alles geklappt.
Oh mein Gott.
Wir saßen in diesem Auto, haben ein Selfie von uns gemacht, haben das dieser Frau Maria geschickt und sie hatte noch einen abschließenden Satz gesagt, weil wir konnten nicht fassen, was sie alles für uns getan hat. Sie meinte so, meine Tochter ist der Liebe wegen in ein anderes Land gezogen.
Oh Gott, ich kriege Gänsehaut.
Ich möchte, dass wenn meiner Tochter sowas passiert, dass eine andere Frau genau sowas für sie tut. Und das war genau das, was wir unseren Müttern gesagt haben. Und unsere Mütter haben gesagt, wenn wir jemanden sehen, der Hilfe braucht, wir helfen sofort. Das heißt, das war so, eine Frau hat sich Zeit für uns genommen und hat für uns übersetzt. Und sie hat so viel ausgelöst und gezeigt, was Hilfe bedeutet. Und wenn jemand irgendwo verzweifelt am Weg steht, vielleicht hält man einfach mal an und fragt nach.
Ja.
Du hast auch Tränen in den Augen.
Ja, weil das krass ist, Mann. Das, was sie gesagt hat, ist wirklich richtig krass.
Ist so, oder?
Ja, weil man sowas voll oft vergisst, weil jeder kennt das doch. Man ist irgendwie auf dem Sprung und alle haben es ja immer eilig jetzt. Ich habe es auch immer irgendwie eilig und oft sind es auch gar keine wichtigen Dinge, weswegen man es eilig hat. Also sogar wenn man einen Arzttermin hat, weil man einen Kontrolltermin beim Frauenarzt hat, den man theoretisch 3 Wochen später wiederholen kann, ist das oft schon Grund genug, nicht noch ein zweites Mal hinzugucken. Weißt du? Ich merke das auch selbst bei mir immer, dass ich ganz, ganz doll, Jaco, jetzt denk noch ein zweites Mal nach. So, also auch ich muss mich daran erinnern, obwohl ich mich eigentlich als empathischen Menschen beschreiben würde, weißt du? Und wenn dann jemand mit einer dermaßen Selbstverständlichkeit das macht, ist das einfach voll schön und voll inspirierend.
Voll. Und sie hat wirklich auf der Arbeit angerufen. Sie war auf dem Weg zu Fuß zur Arbeit und sie hat, ich keine Ahnung, wir haben von 8 Uhr da gestanden bis um 12. Um 2 ging unser Flugzeug. Und wir haben das in wir haben es irgendwie geschafft. Wir sind uns selber nicht mehr sicher. Es war auf jeden Fall das heftigste Erlebnis, was ich im Ausland gehabt habe. Und dieser Mensch mit diesen, sie hatte so leuchtend rote gefärbte Haare. Das war für mich wie so ein, am Ende wirklich wie so ein Heiligenschein. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin überhaupt nicht religiös, aber das war sowas von, vom Universum. Das war so übermenschlich. Das,
okay, wenn du jetzt schon den Heiligenschein ansprichst, werde ich jetzt religiös. Ich bin nicht religiös. Aber ich habe, also ich war, das fand ich nämlich auch sehr inspirierend, vor einem halben Jahr in der Kirche. Aus familiären Gründen. Ich gehe sonst nicht regelmäßig in die Kirche. Da war ich mit meiner Mama, genau, weil der war das ganz wichtig und dann bin ich damit hingekommen. Und der Pastor aus der Kleinstadt, wo ich komme, ist ein sehr, sehr moderner Pastor. Also ich muss sagen, auch wenn ich sonst kein Kirchengänger bin, muss ich sagen, dass ich, wenn der da seine Predigten hält, die finde ich manchmal schon sehr inspirierend. So wie ich mir manchmal ein YouTube-Video von jemandem angucke, der was Inspirierendes zu erzählen hat. Und der macht immer so sehr moderne Sachen. Und dann hat er über jemanden gesprochen, der bei uns aus der Kleinstadt kommt und hat quasi so gesagt, naja, man muss ja nicht immer nur Jesus als Beispiel nehmen für irgendeinen Typen, der dahergekommen ist und irgendwie allen geholfen hat. Man kann auch sagen, es gibt auch, wie nennt man das, Propheten, ne? Es gibt auch moderne Propheten. Man kann auch sagen, Greta Thunberg ist eine moderne Prophetin. Und man kann auch sagen, dass der Typ hier aus Lübeck, der das ganze Flüchtlingsheim erbaut hat und dafür gesorgt hat, dass hier alles mit Toleranz angenommen wird, dass das ein moderner Prophet ist. Und jeder, der hier sitzt, kann sein, wenn er über die Straße geht und jemandem hilft oder der hinfällt oder der irgendwie, ja, oder zum Beispiel im Auto stehen bleibt. Und das fand ich auch nochmal so, ich finde das immer schön regelmäßig, daran erinnert zu werden, dass das eigentlich das ist, worauf es ankommt.
Total. Das vergisst also, dass man auch immer, ne? Aus seiner persönlichen Komfortzone rauskommt, um jemand anderem zu helfen, weil die Person in Not ist.
Ja, es ist ja auch so krass, finde ich. Jeder von uns hat ja irgendwie so einen Leistungscharakter. Also so, boah, okay, jetzt erledige ich das und das und das und das. Und dann denkt man so, okay, und wenn ich das alles geschafft habe, dann fühle ich mich mega gut. Und dann läuft man an Dingen vorbei, wo man eigentlich nur kurz eingreifen müsste und danach wird man sich schon besser fühlen, als wenn man seine ganze scheiß To-Do-Liste abgearbeitet hätte.
Ja, das ist so richtig, total, ja, voll. Oh, ja, also man
das
kann
war
einfach
eine richtig schöne Geschichte.
Ja, man kann einfach nur so hoffen, dass jeder so aufmerksam ist und mal nach rechts und nach links guckt, ob es irgendwie den Leuten drumherum auch gut geht und ob man vielleicht irgendwie mit anpacken kann oder so. Ne? Also das ist jetzt so mein Credo daraus gewesen.
Ja. Ich finde das richtig gut.
Ja, das war richtig besonders. Das werde ich noch meinen Enkelkindern erzählen. Ich bin da ganz fest von überzeugt. Und diese Frau hat uns zu sich eingeladen und gesagt, wenn immer wir kommen wollen, können wir kommen.
Richtig voll süße schön. Schnutzi-Maus.
Oh Mann. Ich werde ihr morgen
Ich glaube ja an Karma. Ob es jetzt übernatürlich ist oder einfach nur natürlich.
Ich hoffe das. Ja.
Okay, puh.
Das war schön. Das war nicht witzig, aber das war emotional und das war irgendwie schön. Beides war sehr schön. Ich finde es wirklich krass.
Oh, voll. Und jetzt muss ich ganz doll pissen.
Okay. Pinkelpause.
Okay, ich bin sofort wieder da. Okay, soll ich einen Zettel ziehen?
Sehr gerne.
Ich bin immer ein bisschen aufgeregt bei diesen Zetteln hier, weil es die schon so lange gibt und ich jetzt
so
nicht weiß, was da jetzt kommt.
Ich auch gar nicht.
Wie habe ich einen meiner festen Freunde kennengelernt?
Okay.
Das habe ich so damals aufgeschrieben, weil ich nicht festlegen wollte, dass man die Geschichte seines aktuellen Freundes erzählen muss, sondern dass man sich eine Kennenlern-Story aussuchen kann, quasi.
Ja.
Falls man die aktuelle schon erzählt hat. Ich weiß, dass ich meine Story schon im Internet erzählt habe. Noch nicht hier, aber im Internet. Deswegen.
Ja, aber die kannst du, glaube ich, nochmal hören. Erzählen. Erzähl die ruhig nochmal.
Ich denke nochmal drüber nach. Weißt du, was,
okay,
welche du erzählst?
Ja, ich weiß das ganz genau tatsächlich und es ist super, super einfach. Wir zwei waren im Blue Mojo. Ich erzähle dir jetzt von meinem jetzigen Freund. Wir waren im Blue Mojo, das war ungefähr vor 14 Jahren. Nee, also wir waren ungefähr 17, würde ich jetzt sagen.
Es ist auf jeden Fall sehr lange her. So
es, es ist sehr, sehr lange her. Mein Freund hat damals in dieser Bar gearbeitet, wo wir hingefahren sind.
Wirklich? Weißt
du? Ja. Der stand hinter der Theke.
Hä? Das wusste ich ja mal gar nicht.
Der war Team dieser Crew, die diese Partys veranstaltet.
Das heißt, der hat uns auch noch nüchtern beobachtet.
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ah, ich glaube, dass die Leute hinter der Theke genauso viel getrunken haben wie die davor. Jedenfalls hat er einen Freund angefragt, mit dem er zur Schule gegangen ist. Und dieser Freund war mit einer Freundin von mir damals davor zusammen.
Ja.
Und dann hat er gefragt, wer ist denn die da hinten? Und dann hat er ihm das gesagt. Und dann irgendwann stand ich an der Theke und ich bin auch immer ganz selbstbewusst alleine an die Theke gegangen und habe da auch alleine abgetickt. Ich weiß,
wie selbstbewusst du bist, wenn du was getrunken hast.
Ja, das ist richtig krass.
Das ist so, hello, I'm independent woman.
Ja, genau so ist das. Und dann bin ich da hingegangen und er war aber auch sehr, sehr selbstbewusst zu dem Zeitpunkt und hat mich gefragt, du sag mal, kann ich dich auf ein Getränk einladen? Und dann habe ich gesagt, ja, wer bist denn du? Gerne. Und dann haben wir uns kurz unterhalten. Ich weiß noch ganz genau die Stelle, das war an der Kurve, wenn du reinkommst beim Blue Mojo da.
Ja.
Und da haben wir dann gesessen und so ein bisschen unterhalten. Ich hatte jetzt nicht so das Wahnsinnsinteresse, aber ich fand den total nett und sympathisch. Und dann hat man sich immer wieder gesehen. Und so haben wir uns finally ja kennengelernt. Und dann sind wir ja aber erst im Studium 10 Jahre später ungefähr zusammengekommen, weil wir zusammen in der gleichen Stadt studiert haben. Mhm. Oder nicht 10 Jahre, 8 Jahre, keine Ahnung, wie viel später, deutlich später jedenfalls. Und das ist so die Kurzversion. Und die finde ich eigentlich sehr, sehr cool, weil man dazwischen irgendwie so 5, 6 Jahre hatte, wo man nichts miteinander zu tun hat und sich ganz klassisch in einer Bar kennengelernt hat oder wie man auch immer das bezeichnen will. Früher war es für uns, glaube ich, eine Disco.
Ich finde das richtig cool, einfach dieses, man kannte sich vorher und hat sich später wieder getroffen. Das war bei meinen Eltern ja auch so. Meine Mama war in meinem Papa verliebt, als sie 17 war und der hat sich aber nicht mehr gemeldet und dann war sie zu stolz und dann später mit 30 haben die geheiratet und waren dann für über 25 Jahre verheiratet.
Wann haben die dann kurz, nachdem die sich kennengelernt, zusammen waren, geheiratet oder waren die dann lange zusammen?
Die haben, glaube ich, wirklich nur ein Jahr nach, also die haben sich irgendwie mit 30, 31 wieder getroffen, verliebt. Ein Jahr später war ich schon unterwegs und dann haben die geheiratet.
Ach, wie
und
schön.
Das war alles im Schnelldurchlauf.
Ja, okay.
Die hatten ja auch beide schon eine Ehe hinter sich, also das war jetzt kein großer Flinch, der da stattgefunden hatte, den man überwinden musste, um sich zu trauen.
Ja. Oh, aber das ist auch eine richtig schöne Geschichte. Oh, das freut mich voll. Also, das ist voll schön. Ich liebe sowas.
Das ist wirklich, ich habe die Geschichte letztens das erste Mal wirklich gehört und habe Rotz und Wasser geheult, weil ich die so schön fand, weil mein Vater hat zu meiner Mutter gesagt, ob er sie mal zum Frühstücken einladen darf.
Oh, wie romantisch.
Und dann hat meine Mutter, du kennst ja meine Mutter, wie schnippisch die ist, hat gesagt, ja, kannst du machen, aber ich habe keine Küche, ich esse nur Eis. Und dann stand mein Vater bei ihr vor der Tür, hat geklingelt am nächsten Tag und hatte Eis dabei. Oh. Und so hat er sie rumgekriegt.
Jacques, ich stehe kurz vor meinen Tank. Ich kann heute wegen allem heulen, wirklich, ich schwöre. Ich war richtig catchy.
Ja, es war auch, ich habe das gehört und ich kann es nicht fassen, weil ich kannte das so gar nicht.
Das ist richtig süß. Das ist voll originell, dass er dann Eis mitgebracht hat.
Voll.
Und es passt auch richtig gut zu deinem Papa.
Voll. Und sie hatte auch nicht gelogen. Sie hatte wirklich keine Küche.
Süß.
Ja, aber
okay, aber das ist die Geschichte deiner Eltern.
Und das ist die Geschichte meiner Eltern, ja. Also ich hatte eigentlich geplant, die Geschichte von meiner davorigen Beziehung zu erzählen, aus dem Grund, weil ich diese Geschichte, die ich jetzt erzähle, schon mal im Internet erzählt habe und es das zweit- oder dritt meist geschauteste Video ist, deswegen dachte ich, dass es die Leute langweilt. Aber ich kann ja die Kurzfassung erzählen, wie du gesagt hast.
Ja, ich finde das schon gut.
Natürlich auch garantiert mittlerweile viele Menschen, die das nicht gesehen haben. Ne? Ich habe meinen jetzigen Freund kennengelernt. Ich war wahrhaftig frisch getrennt, also so 2 Monate war quasi noch, ich kam gerade raus aus dem Loch, vielleicht kennt man das. Man hat so ganz viel geweint, man hat gedacht, das Leben ist zu Ende, nichts wird wieder einen Sinn, jemals wieder einen Sinn ergeben und irgendwann kommt so der Zeitpunkt, da wacht man wieder so auf und eigentlich leidet man noch und eigentlich liest man noch alte SMS und ruft heimlich mit unterdrückter Nummer an, aber trotzdem geht man auf einmal wieder auf Partys und guckt auch so ein bisschen nach links und rechts. Ne?
Ja.
So in dem Stadium war das, ich wollte irgendwie Ablenkung. Ja, und irgendwann war eine Freundin von mir zu Besuch Und die wurde auch, die war auch gerade frisch verlassen. Und die hat gesagt so, ja, ich hatte da was mit so einem Boy und da rufe ich jetzt mal an. Keine Ahnung, was das war. So komische Sachen, die man früher als Teenie gemacht hat, irgendwo anrufen bei irgendwelchen Leuten, mit denen man mal was hatte. Ganz heutzutage denke ich manchmal daran zurück und denke so, wie peinlich man als Teenager ist. Naja, auf jeden Fall, obwohl ich da gar kein Teenager war, ich war Anfang 20. Egal. Auf jeden Fall hat sie dann da angerufen und dann hatten wir da so diese Jungs am Telefon. Da war so eine Jungs-Boy-Group am Telefon, wo auch mein Freund damals mit dran war. Und dann haben die so gesagt, ja, wir können ja mal so ein Date machen, aber ihr seid nur zu zweit, wir sind zu dritt. Da wollten die dich mit meinem jetzigen Freund verkuppeln.
Ach, ich sollte auch mitkommen.
Ja, weil das war so irgendwie, ja, wir haben ja noch einen übrig. Habt ihr vielleicht noch eine Freundin, die mitkommen würde? Und dann so, ja, ey, Kevin, auf was für Frauen stehst denn du? Ja, ich mag gern so Frauen mit dunklen Haaren und da. Und dann ich so, ja, ich bringe meine Freundin Sam mit. So ganz, ganz peinlich war das.
Mhm. Und warum hat man, kurze Frage, ja? Warum hat man früher gesagt, dass wenn drei Jungs kommen, dass auch drei Mädchen kommen müssen? Wieso hat man nicht einfach gesagt, okay, lass mal zusammen einfach abhängen? Wieso war das immer so direkt auf so einem, wir wollen hier Heimvermittler-Spiel?
Ja, dass am Ende auch bloß jeder was zu knutschen hat.
Ja, stimmt. Genau. Aber daran lag es. Okay, verstehe.
Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Ja, es ist ja auch irgendwie so eine dumme, naive, peinliche, angespannte, aber auch irgendwie authentische Art, die man da in diesen jungen Jahren hat, weil eigentlich ist es total bescheuert, aber gleichzeitig will ja auch jeder knutschen.
Das stimmt. Dabei,
weißt du, wie ich das meine?
Ja, klar.
Aber heutzutage würde ich niemals mehr so einen Deal eingehen, weil was weiß ich, ob ich dann knutschen will, dann sitze ich so jemandem gegenüber und denke so, wann können wir nach Hause gehen? Das war, ich wusste jetzt nicht so, dass das so unangenehm wird. Aber egal, auf jeden Fall erinnere ich mich nur an dieses Telefongespräch und dann haben wir uns irgendwie alle auf Facebook oder wo immer das auch damals war, StudiVZ, SchülerVZ connected. Und dann haben wir uns mit denen getroffen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Band von denen, also es war eine Band, na klar, es war eine Band, wie auch, was auch sonst. Die haben bei Facebook oder so dann gepostet, dass sie irgendwie nachts ein Videodreh haben zu ihrem neuen Song. Haben die ein Video gedreht. Und dann habe ich gesehen, dass sie das in Hille drehen. Und Hille ist ja gar nicht so weit weg von uns, ne? So eine halbe Stunde oder sowas. Und es war irgendwie 12 Uhr nachts und ich saß zu Hause und ich war irgendwie unglücklich und gelangweilt. Und dann habe ich gedacht, ich frage einfach mal, ob die einen Kaffee wollen, dann bringe ich da einen Kaffee vorbei und gehe ein bisschen gucken, wie die da irgendwie ihr Video drehen mit dem großen studentischen Kamerateam und so.
Krasser Scheiß von dir, dass du das gemacht hast.
Ja, ich habe aber auch total gelogen. Ich habe gesagt, ja, ich bringe gleich meine Nachbarin nach Minden in den Club und soll ich euch auf dem Rückweg einen Kaffee vorbeibringen? So, ich hab das so voll cool verpackt, als wäre ich noch so nachts unterwegs. Bin aber aufgestanden, habe mich geschminkt und mich angezogen, mich fertig gemacht und bin da hingefahren und habe extra Kaffee dafür geholt. Ja, dann bin ich da irgendwo in die Pampa gefahren. Und da war halt dann so eine Scheune und die haben, das war übrigens eine Death-Metal-Band, na klar, oder Deathcore-Band, also so Rumgegrowle und Rumgeschreie. Und da haben die quasi so ein Horror-Video gedreht und der eine Typ hing von der Decke mit Kunstblut und oh mein Gott, war das ein Scheiß. Auf jeden Fall bin ich dann da reingekommen und da habe ich dann zum ersten Mal meinen Freund gesehen, das war nämlich der einzige, der von allen betrunken war. Es passt auch ganz, ganz, da ist er auch heute noch sehr gut da drin, sich selbst betrunken zu machen. In Situationen, wo es einfach niemandem was bringt, überhaupt betrunken zu sein. Aber es geht einfach um den Alkohol an sich.
Okay.
Und dann hat er mir so die Hand hingehalten, so ganz schnell, und hat gesagt, hallo, ich bin Kevin. So als erster.
So, höflich.
Ja, höflich, das ist er. Und dann habe ich so ein bisschen so ein bisschen weiter weg gesessen und er saß da halt so mit den anderen Leuten und ich habe den so ein bisschen beobachtet, weil manchmal hängt man sich ja so an Dingen bei Leuten fest, die man schön findet und ich war sehr, sehr fasziniert von Kevins Augen. Bin ich bis heute noch. Das war irgendwie so, irgendwas in seinem Gesicht mochte ich sehr, sehr gern leiden. Und er hat sich aber ganz peinlich verhalten. Er war halt betrunken und hat ganz peinliche Sachen gesagt. Aber trotzdem war ich ein bisschen, ich wollte doch auch schon gern Aufmerksamkeit. Weißt du? Und die hat er mir dann, also er hat mir dann immer sehr höflich Feuer gegeben, wenn ich Feuer gebraucht habe, wenn ich geraucht habe, aber dann stand er am Ende ganz schlecht gelaunt in der Ecke mit seinem MP3-Player und ich habe gedacht, nee, der wäre ja freundlicher zu mir, wenn der Interesse hätte. Naja, auf jeden Fall habe ich den dann eine Woche später auf einem Konzert wieder getroffen, wo er quasi die T-Shirts von der Band verkauft hat, von der auch dieses Musikvideo gedreht wurde.
Mhm.
Und da war der ein bisschen flirty mit mir. Oh mein Gott, ich war auf diesem Konzert, weil eine andere Band, die da aufgetreten ist, bei dem Musiklabel unter Vertrag war, bei dem ich ein Praktikum gemacht hat.
Ja.
Und das war so ein kleines Musiklabel, was einen 10 Quadratmeter Büroraum hat. Aber trotzdem war das in dieser kleinen Blase voll krass, dass ich da Praktikantin war, verstehst du? Es war ja, so geil. Wie, wow, sie ist vom Label. Aber das Label war ein Kellerraum, verstehst du? Aber ich war vom Label.
Ja.
So, und deswegen bin ich da mit sehr großem Selbstbewusstsein reingegangen auf dieses Konzert. Und dann habe ich halt ein T-Shirt gekauft von irgendeiner Band da. Und dann hat mein heutiger Freund mich damals angeguckt und hat gesagt, hat so geflirtet, so nach dem Motto, jetzt bin ich enttäuscht, dass du von der Band was kaufst, aber nicht die T-Shirts, die ich hier verkaufe. Er hat so rumgeflirtet, das habe ich gemerkt. Dann dachte ich so, ah, spannend. Da ist ja Interesse da, das merke ich ja. Und dann kam der auch später an und hat mich dann so in den Arm genommen und so zu mir ins Ohr hat mir ins Ohr gesprochen und mich gefragt, ob ich und meine Freundin später noch ins Stereo nach Bielefeld fahren. Ja, das hatten wir nicht vor, aber das haben wir dann natürlich gemacht.
Na klar.
Weil ich hatte eine Mission. Sicher. Ich hatte 3 Bier drin, ich hatte eine Mission. Ja, und dann habe ich den ganzen Abend in dieser Diskothek gesessen und peinlich berührt versucht, Kontakt aufzubauen, indem ich da einfach nur sitze und nichts tue und erwarte, dass jemand anders Kontakt aufnimmt. Ja, und irgendwann sehe ich halt, dass der aufsteht und geht. Und dann frage ich halt so den Kumpel von dem, wo gehen die hin? Und er sagt, ja, der geht nach Hause.
Dulli.
Und ich so,
was los?
Und dann hat meine Freundin zu dem Typen gesagt, ja, halt den auf. Und dann ist der aufgestanden und ich konnte nicht mehr Stopp sagen und ist da hinterher. Und ich dachte, was sagt der jetzt zu dem, was das war? So, ich war wirklich innerlich komplett aufgebracht. Das könnte jetzt ganz peinlich werden. Ja, und dann ist mein Freund umgedreht, hat sich neben mich gesetzt und hat gesagt, was ist denn? Und ich sag so, hä, wieso? Was soll sein? Und dann sagt er so, ja, mein Freund Aaron hat gerade zu mir gesagt, dass ich hier bleiben soll, weil du das willst.
Oh nein.
Ja. Ich dachte so, cool, hey, bring mich in eine unangenehme Situation. Und dann, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, bestimmt irgendwas so, hey, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Ich habe was ganz Dummes gesagt, weil ich überhaupt nicht damit umgehen konnte. Und dann wollten wir irgendwann nach Hause und die Boys und Girls da auch. Und dann haben aber die von der Band gesagt, na ja, wir würden voll gern noch länger bleiben und so, aber wir haben da so Instrumente in so einem Bulli und der Fahrer von dem Bulli, der muss wegfahren, wenn der von der Party geht. Und dann hat er unsere Instrumente dabei und wir brauchen die aber hier in Bielefeld. Und dann habe ich gesagt, gar kein Problem, ich habe eine Wohnung, da wohne ich mit meiner Freundin Sam. Und da können wir die Instrumente unterbringen und dann können wir bei mir noch chillen.
Perfekt.
Und so bin ich dann in meiner Wohnung gelandet mit meinem jetzigen Freund Kevin.
Ich war nicht da.
Du warst nicht da. Und es war eine ganz peinliche Situation, weil es war sowas, hey, wir chillen alle zusammen, aber irgendwie sind die Fronten gar nicht geklärt. Warum sind wir hier überhaupt zusammen? Ach ja, weil wir Alkohol trinken und rauchen. Und hier, ich habe eine Gitarre, möchte jemand eine Gitarre spielen? So, es war so irgendwie, ja, wir machen mal Musik an. Ja, das ist jetzt ein Sit-in. Und dann hat mein Freund mich das erste Mal geküsst.
Vor den anderen?
Ja, also ich habe irgendwie so rumgealbert und habe mich unter der Decke versteckt. Und dann ist er unter dieser Decke hergekommen und hat mich geküsst. Ich habe übrigens noch 2 Stunden vorher gesehen, wie ein anderes Mädchen auf der Party geküsst hat. Mein Gott, waren das wilde Zeiten. Ja, und dann haben wir rumgeknutscht und dann haben alle geschlafen. Und dann sind morgens alle abgehauen. Dann hat er gesagt, wenn es okay wäre, dann würde ich noch ein bisschen bleiben. Und dann habe ich gesagt, ja, kann's machen. Und dann hat eventuell eine erwachsene Pyjama-Party stattgefunden. Und dann ist er nach Hause gegangen. Und dann hat er mir, das weiß ich noch, da habe ich zu dir noch gesagt, der meldet sich nie wieder. Von dem höre ich nie wieder was. Und dann 2 Tage später hat er gefragt, ob ich mit ihm einen Kaffee trinken gehen möchte.
Im Rockcafé?
Wie heißt denn das Ding da oben? Im Bernstein.
Ah ja, stimmt. Doch, das haben wir schon mal, irgendwann haben wir schon mal darüber gesprochen.
Ja, und dann hatte ich ein ganz peinliches Date, wie wir da saßen und uns nichts zu erzählen hatten, weil wir so aufgeregt waren.
Man darf diese Date-Situation, die muss man vermeiden, weil die sind irgendwie unangenehm, ja, finde ich.
Ich bin dann nach Hause mit dem gegangen und habe wieder eine erwachsene Pyjama. Das war unser Ding, erwachsene Pyjama-Partys machen. Auf dem Level haben wir uns getroffen und es hat dann weiterhin funktioniert. Wir sind zusammengekommen und wir haben immer noch erwachsene Pyjama-Partys.
Naja, immerhin hast du, war das dann nicht die Katze im Sack kaufen, so weißt du?
Das stimmt.
Ne, weißt du, was, ja, du hast direkt.
Ja.
Weißt du, was ich mich gerade frage? Wir haben und auch viele andere Mädels, glaube ich, die diesen Podcast hören, die haben auch häufiger diese Mission, diese gewisse Mission gehabt. Wieso, frage ich mich, haben wir diese Awareness für diese Mission und die Typen ganz oft nicht, als du das gerade gesagt hast, dass der dann diese Party verlassen wollte oder dieses Konzert, frage ich mich, das war bei mir genauso. Ich bin
ja, aber
auf eine
Sam. Der wollte die Party verlassen mit einem anderen Girl.
Okay, das geht noch mal gar nicht.
Ja, mein Gott, was soll ich dir sagen? Der war damals 18, das war ein Vollidiot.
Ich wollte einfach nur sagen, dass als das bei uns war und wir haben uns fest die ganze Zeit geschrieben, ja, die Party heute Abend wird total cool, lass mal treffen und bla bla bla. Ich komme hin, sehe den, wir sagen uns so kurz beschämt hallo. Und dann geht er und ich sehe das so im Blickwinkel. Dann habe ich ihm so eine Nachricht geschrieben, ich so, gehst du jetzt? Es war so, auf safe wird es hier heute ein näheres Ding. Und er meinte, hat er mir zurückgeschrieben, sorry, dass ich den Balztanz an dieser Stelle nicht fortführen kann. Ich war so, was ist denn ein Balztanz? Samira erstmal Google angeschmissen an dem Abend. So,
wer war das? Wer war das?
Ja, hier.
Nein, was? Doch, safe.
Ich erstmal gegoogelt, was ein Balztanz ist. Das ist Paarungstanz zwischen Vögeln. Ich kannte das Wort nicht, kannte es einfach überhaupt nicht. Ich musste das googeln.
Noch, ich kenne das von irgendeiner Caroline Kebekus-Aufführung.
Ich habe es noch nie gehört sofort. Und dann habe ich ihm geschrieben, weißt du was, ich komme jetzt vorbei und sag dir nochmal wirklich, wie scheiße ich dich finde. Oh Gott, habe ich wirklich gesagt.
Oh mein Gott, das ist so aufregend, ich sterbe.
Und dann bin ich da hingefahren, hat da so richtig energisch geklopft und habe gesagt, ich finde dich richtig, richtig scheiße. Und dann meinte er so, willst du reinkommen, wollen wir noch was trinken? Und ich dachte so, okay, kein Problem.
Ich würde dir gerne noch meine Genitalien zeigen.
Und dann glaube ich auch, dass wir geknutscht haben. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber ungefähr war es so. Und Samira war total authentisch, indem sie gesagt hat, ich komme jetzt vorbei. Und sag,
das heißt, als er gesagt hat, Entschuldigung, dass ich an dieser Stelle den Balztanz nicht vorführen kann, bedeutete nicht, dass er es nicht fortführen konnte, sondern er ist wirklich einfach nach Hause gegangen.
Er hatte keinen Bock mehr, er wollte nach Hause. Das ist typisch mein Freund. Wirklich beim Peak der Party sagt der, ich hole meine Jacke, ich gehe jetzt. Und du denkst dir so,
man soll gehen, wenn es am schönsten ist, oder was?
Was ist mit dir falsch? Ich habe jetzt Bock auf nach Hause.
Okay, alles klar. Das hat gar keinen Sinn gemacht, aber naja. Ja, die Frage ist also, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Geschlechterding ist, ob das ein Typ, also ein, so einfach, was für eine Art von Mensch man ist. Weil
ja,
ich würde, also ich würde schon sagen, ich bin eine sehr extreme Person. Eine sehr zielstrebige Person.
Voll. Wenn man eine Mission hat und total müde ist, aber man hat diese Mission,
dann wird man nicht müde.
Man wird nicht müde. Man hat so krass viel Energie. Bis morgens um 6 Uhr kann ich durchtanzen, nur damit ich mir die Option offen halte, mit dieser Person möglicherweise noch ein Gespräch unter vier Augen zu führen.
Voll. Also der Alkohol macht's möglich. Auf Vielleicht jeden. Ist es der, obwohl.
Adrenalin wahrscheinlich auch.
Adrenalin, Alkohol, Willen. Einfach, ja, Motivation.
Motivation. Herrlich. Dann ziehe ich jetzt den nächsten Zettel, ja?
Ja.
Dirty Talk.
Dirty Talk. Ja, Sam, dann erzähl mir doch mal deine Dirty Talk Top 20.
Also ganz kurz, ohne Sex bin ich der absolute Ultra-Ober-Champion im Fluchen, im schlimme Worte verwenden, im Nasty sein. Ich kann das richtig, richtig gut. Ich weiß.
Aber wenn
auch.
Du dann Sex hast, traust du dich nicht zu sagen, los, schieb dein Lümmel in meine Dose.
Nein, ich würde ganz laut einen Lachanfall kriegen. Ich würde mich schämen. Glaube ich zumindest. Als ich diese Nachricht bekommen habe, habe ich mit meinem Freund darüber gesprochen, habe gesagt, du hör zu, ist etwas, was zwischen uns nicht stattfindet. Wie stehst du denn eigentlich dazu? Wir haben da so jetzt noch nie drüber geredet.
Oh, das finde ich spannend. Was hat er gesagt?
Und da meinte er so, ja, ist halt situativ, würde ich nicht obligatorisch ausschließen. Und dann habe ich so gedacht, so, wie jetzt? Das setzt mich jetzt auch unter Druck.
Warum? Er könnte das ja auch machen. Also, ich finde, Dirty Talk muss kein Gespräch sein.
Nee, das ist dann, und dann haben wir versucht, wir saßen da wirklich am Küchentisch und haben gesagt, okay, ich habe gefragt, nenn mir Beispiele.
Oh, ist aber auch schwierig, in einer nicht sexualisierten Situation das auszusprechen. Schlimm. Dann fühlt sich das ganz falsch an. Aber
ich war neugierig. Ich habe eine Neugier in mir. Können wir bitte kurz darüber sprechen? Und ich denke, auf der anderen Seite bin ich so unzufrieden mit mir, weil ich bin eine eigentlich selbstbewusste Person, 30 Jahre alt. Und normalerweise ist mir nichts peinlich. Und ich kann hier vor 40, 50 Leuten im Podcast hier drüber sprechen. Das macht mir überhaupt nichts aus. Aber zu zweit unter vier Augen ist mir das unangenehm. Und ich frage mich, wieso das so ist. Ich bin halt schambehaftet. Naja, jedenfalls hat er dann gesagt, so wenn man so kleine Sachen sagt, so ja, oh Gott, ich kann es jetzt
los, sag
nicht
das
sagen.
Jetzt los!
Nein, ich kann das jetzt nicht sagen. Wenn man jetzt theoretisch in der Situation wäre und dann drauf...
Du kannst es auch buchstabieren, so wie ich immer sage, L-E-C-K-E-R, damit die Hunde nicht hören, dass ich Lacker sage.
Na, wenn man jetzt zum Beispiel sowas sagen würde wie, fick mich hart.
Ja.
Nicht in dieser Betonungsform, aber so im Akt an sich. Das finde ich richtig cool, wenn man das sagen kann, aber ich kann das nicht. Mhm. Ich muss einen Workshop machen, wo ich dann sage, du böser Junge, besorg's mir, woo.
Das könnte niemals in meinem Leben über meine Lippen kommen. Okay. Also, ich habe eine Theorie. Haben wir schon mal über dieses Süß- und Sexy-Ding geredet? Ich glaube, da habe ich mit Laura drüber geredet. Also, ich bin mal irgendwann auf so ein Video gestoßen, da ging es eigentlich um Persönlichkeitstypen und sie wurden eingeteilt in süße Persönlichkeitstypen und sexy Persönlichkeitstypen. Also, es ging um Frauen und es ging um die verschiedenen Arten, sexy zu sein. Dass es Frauen gibt, die sind süß sexy und es gibt Frauen, die sind ernst sexy.
Ja.
So. Und dann gibt es diese Frauen, die, keine Ahnung, zum Beispiel manchmal mache ich behinderte Tänze. Ich stehe hier in meiner SpongeBob-Schwammkopf-Unterhose, wo Geek Chick draufsteht, wo ich Fragen an mich selber habe, wo das Gummi schon gerissen ist. Und dann mache ich einen Tanz und mein Freund guckt mich an und sagt, ich ertrage das gerade nicht, du musst jetzt rausgehen, ich bin sexualisiert. Und ich denke mir, das ist ein Scherz jetzt gerade. Ich habe jetzt gerade hier irgendwie einen Moonwalk in einer Geek-Chick-Unterhose gemacht. Und das ist dieses Süße, was er sexy findet. Und das haben ganz viele Männer. Und dann gibt es aber das ernste Sexy. Das sind Frauen, die können dir einen Pole-Dance oder ein Striptease hinlegen, ohne dass es peinlich ist, weil die einfach so eine Attitude haben. Keine Ahnung, mein bestes Beispiel ist ja immer irgendwie Megan Fox bei Transformers. So Frauen, die Hotpants tragen und erotisch gucken. Und du denkst so, wenn ich das machen würde, dann würden halt alle lachen.
Das fühle ich auch so.
Und ich glaube, das ist auch so, weil man sich dafür schämt. Man merkt das, wenn das nicht echt ist. Und ich glaube aber, dass man das trainieren kann, so einen Bezug zur Weiblichkeit kriegen kann. Und ich glaube, da ist es voll hilfreich, wenn man so Sachen macht, wie sich mit seinem Körper auseinandersetzen, vielleicht auch tanzen, vielleicht auch manche Workshops oder Tanzkurse, wo man sich vielleicht mega bescheuert vorkommt. Aber ich sag dir was, ich habe ja mal ein halbes Jahr Pole Dance gemacht. Hat mich so geschämt in diesem Kurs, wirklich. Und alle haben das so durchgezogen. Und am Ende war ich zwar nicht wie die, aber ich war irgendwie viel selbstbewusster, während ich das gemacht habe und fand es gar nicht mehr peinlich. Also ich glaube schon, dass man das trainieren kann. Und ich glaube, dass das mit dem Dirty Talk ähnlich ist. Ich glaube aber nicht, dass man Dirty Talk braucht. Aber wenn man das möchte, glaube ich schon, dass man das trainieren kann. Und man muss sich vielleicht auch ein bisschen überwinden.
Und es kommt, ich müsste erstmal ein Vokabelheft machen, so welche Worte sind angemessen und welche sind weniger angemessen, wo man sagt, ja, das funktioniert gut und das ist.
Also, das Ding ist, ich kann halt nichts sagen, was ich nicht so fühle. Und wenn ich glaube, Dirty Talk, also
eigentlich, das muss intuitiv sein.
Das muss eigentlich intuitiv sein. Du musst eigentlich das sagen, was du wirklich denkst, das, was alle Menschen verstecken. So im Sinne von, wenn da gerade eine Frau liegt, die ist gelangweilt und die will eigentlich ihr Sexleben aufpoppen, ploppen.
Poppen. Plopp, plopp, auf Freudscher Versprecher.
Peppen was? Und die stellt sich beim Sex einmal immer ihren Chef vor. Dann sollte sie vielleicht mal Gedanken darüber machen, warum das so ist und ob sie vielleicht eine bossy Person haben möchte. Und dann vielleicht mal irgendwas sagt, was sie sich gerade wünscht. Aber das sind natürlich große Überwindungen, die da stattfinden. Sehr groß.
Führst du Dirty Talk? Kannst du das?
Ganz, ganz selten, aber nicht so Sachen, die man so in Pornos sieht, sondern das sind dann eher so einzelne Wörter oder Wünsche oder Anweisungen oder sagen wir jetzt mal kurz vorm Orgasmus, wenn das Gehirn nicht mehr ganz funktioniert, dann irgendwie noch eine Anweisung, etwas vielleicht doller zu machen oder so. Aber das jetzt nicht so, nicht so.
Ich glaube, ich kann sehr gut mit Adjektiven, wenn man das so sagen kann.
Ja.
Ich kann wenig mit Namen.
Kosenamen,
Nominativ, Subjektiv, wie auch immer. Diese Worte, die sind sehr merkwürdig in meinem Leben und die werde ich nicht benutzen möchten in meinem Sexualleben.
Oh, ich finde, wir müssten eigentlich mal so einen Pornotag machen, wo wir einfach nur Pornos gucken und die witzigsten Beschreibungen aufschreiben. Das ist ja unfassbar, wie die Leute sich manchmal in Pornos nennen.
Ja, das kann ich nicht so richtig ernst nehmen. Ich sag auch so, bei Pornos finde ich das merkwürdig, wenn da zu viel geredet wird. Wenn da wirklich jede Handlung und Bewegung kommentiert wird, dann denke ich mir so, nein, stop,
don't do that, please.
Ja, yeah, it's unangenehm, you know?
Ja, keine Ahnung. Das fällt mir übrigens sehr doll auf bei deutschen Pornos. Es ist einfach, da sind ganz furchtbare Dinge sind da manchmal bei.
Warum gibt es die Kategorie German?
Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob wenn ich jetzt in Italien wäre, ob es da bei YouPorn Italy wäre.
Ich weiß. Good question.
I don't know. Falls es jemand weiß, please let us know.
Yes. Wie ist es bei euch, falls ihr im Ausland lebt? Ja, liebe Jaco. Ja. Also Fazit ist, dort Dirty Talk möchte es üben.
Ja, also du möchtest das in deinem Leben.
Nee, ich möchte es nicht in dem Sinne von mit Namen und Beleidigungen so. Ich habe auch darüber nachgedacht, es gibt wahnsinnig viele Beleidigungen, die da irgendwie im weiblichen Sinne genannt werden. Du Schlampe, du keine Ahnung was.
Ja, mit sowas kann ich ja gar nichts anfangen. Da bin ich ein ganz spezieller Typ, Frau, was sowas angeht.
Wollte ich sofort sein, sag mal, geht's?
Nein, also ich kann es total verstehen, wenn man auf sowas steht. Aber ich bin so, ich glaube, jeder hat, es gibt ja so ein Spektrum von devot zu, wie heißt es nochmal?
Dominant.
Und ich bin definitiv im devoten Spektrum. Aber nicht im aggressiven. Also ich sage immer, also ich möchte, dass du ganz rücksichtsvoll und rücksichtsvoll bist. Ganz rücksichtsvoll, rücksichtslos. Also ich brauche das schon, dass jemand da weiß, was er will, aber nicht so mit, also so, ich möchte nicht unterworfen werden.
Ja, ich fühle es zu 100%.
Und wenn dann nur respektvoll, also bitte mit Empathie für mich. Also dominant, aber nicht so jemanden Frauen wertlos machen. Da stehen ja auch Frauen. Ja. Ich habe mal mit einer Freundin gesprochen, die sagt, hier, und ich will, da soll mir jemand am besten die Luft zuschnüren und mich beleidigen. Und davon gibt's ganz viele Menschen.
Klar, ich will das überhaupt gar nicht bewerten oder kategorisieren. Ich kann das auch überhaupt nicht. Du darfst meine Haare gerne doller anpacken, aber du darfst mir nicht wehtun.
Genau, hier gibt's eine Grenze.
Ja, ich bin nämlich emotional und ein kleiner Schnuffi. So.
Schön.
Okay.
Gut.
Gut, dass wir die Kurve von Kacken zu Heulen zu Sex und Dirty Talk mal wieder geschafft haben. Herzlichen Glückwunsch.
Und jeder weiß, wer hier gewürgt werden will und wer nicht und wie doll man an den Haaren ziehen darf.
Oh Mann, aber vielleicht geht es euch ja auch so und ihr seid unsicher bei sowas. Also ich glaube, was häufig geschätzt wird, ist, dass wir Sachen und Unsicherheiten unter Freundinnen irgendwie so besprechen. Und ich glaube, das ist auch irgendwie viele fühlen, ohne dass wir Ratgeber sind, weißt du?
Ja,
ich
meine,
wir quatschen einfach nur darüber. Und ich glaube, das ist genau das, was irgendwie gut tut.
Hope so.
Let's hope so.
Ich fand es auf jeden Fall sehr aufschlussreich.
Ich auch. Richtig schön.
Ja, Sam.
Okay.
Das war sehr schön.
Hören wir uns nächste Woche wieder?
Wir hören uns nächste Woche wieder.
Wir hören uns. Tschüss.
Tschüssi.